Gebet noch mit uns. Herr, du bist unser starker Held, der uns mit deiner allmächtigen Hand herausgerissen hat aus Sünd und Tod. Ich möchte dich bitten, dass du als unser starker Held auch unsere Herzen heute zu dir treibst. Egal, wo sie heute verirrt sein sollten, treibe sie zu dir zurück. Durch deinen Geist lass uns dein Wort verstehen. Amen.
Amen.
Dürft euch gern setzen. Ein Prediger wurde einmal eingeladen, auf einer Konferenz zu sprechen. Bevor er mit dem Zug losfuhr, fragten seine beiden Töchter, wann er von der Konferenz zurückkommen würde, weil sie wollten ihren Vater unbedingt empfangen, wenn er dann kommen würde. Der Vater antwortete, wahrscheinlich am Donnerstag oder Freitag. Als der Donnerstag gekommen war, zogen die Mädchen ihre besten und schönsten Kleider an, um ihren Vater so gut wie möglich zu empfangen. Sie warteten am Bahnhof und hofften bei jedem Zug, der kam, dass ihr Papa drin war. Doch die Züge vergingen und nach dem letzten Zug gingen sie ein wenig enttäuscht nach Hause. Aber sie sagten sich, nun Papa hat ja gesagt, Donnerstag oder Freitag, wir versuchen es morgen noch einmal. Und so kamen sie am nächsten Tag wieder und haben sehnsüchtig gewartet auf ihren Vater. Doch zu Überraschung kam ihr Vater auch am Freitag nicht zurück. Voller Sorge gingen sie nach Hause und sagten, Mama, Papa ist nicht angekommen. Aber die Mama hat sie beruhigt und sagte, nun, Papa ist öfters bei solchen Konferenzen und es kommt oft vor, dass er einen Tag länger bleibt, um die Christen persönlich zu ermutigen. Lasst uns morgen zusammen hingehen, dort kommt er bestimmt an. Am nächsten Tag machen sie sich auf, um erneut zu warten. Und tatsächlich, im einen der frühen Morgenzüge kommt der Vater aus dem Zug heraus. Die Mädchen, die freuen sich riesig, die Frau begrüßt ihn herzlich. Und als sie dann auf den Weg waren, sagte seine Frau zu ihm mit einem leichten Schmunzeln, weißt du, bei der nächsten Konferenz kannst du ruhig sagen, dass du bis Sonntag weg bist. Warum? Weil die Mädchen haben noch nie so sehr darauf geachtet, ihre weißen Kleider nicht schmutzig zu machen, wie sie es getan haben, weil sie auf dich gewartet haben. Immerhin wollten sie dich so gut wie möglich begrüßen und dich mit schmutzigen Kleidern. Diese Geschichte, sie illustriert sehr schön die Wahrheit, die uns Jesus in unserem heutigen Bibeltext zeigen will. Nämlich, dass Jesus zu erwarten unsere Kleider reinhalten wird. Wenn wir Jesus wirklich erwarten, dann wird es unser Leben prägen. Es wird uns dabei helfen, unserem Herrn treu zu dienen und in Heiligkeit zu wandeln. So wie die Mädchen ihre weißen Kleider reingehalten haben, weil sie so sehr ihren Vater möglichst schön empfangen wollten. So werden auch wir unsere Kleider reinhalten, weil wir schließlich wollen, dass der Herr sich freut, wenn er uns erblickt. Genau das will Jesus in unserem heutigen Gleichnis lehren. Wachsamkeit äußert sich in Treue und Heiligkeit. Oder Jesus zu erwarten, es äußert sich in Treue und Heiligkeit. Ihr dürft gerne mit mir Matthäus Kapitel 24 aufschlagen. Matthäus Kapitel 24, Verse 45 bis 51. Zur Erinnerung, wir befinden uns gerade immer noch in der langen Ölbergrede von Jesus. Kurz vorher, da hat Jesus seine letzten Worte zum Volk geredet und ein Gericht über Jerusalem und den Tempel ausgerufen. Der Tempel wird zerstört und Jesus wird erst zurückkehren, wenn sein Volk ihn endlich annehmen wird. Aber diese Worte verstehen seine Jünger nicht. Sie dachten, Jesus würde gleich sein Reich hier aufbauen. Deshalb kommen sie zu ihm und fragen ihn, sage uns, wann wird dies geschehen, was du gerade gesagt hast? Und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit sein? Daraufhin beginnt Jesus Stück für Stück ihre Fragen zu beantworten. Er gibt ihnen viele Zeichen über seine Wiederkunft, was es begleiten wird. Und gleichzeitig betont er ihnen, dass der Zeitpunkt, den sie so gerne wissen wollen, verborgen ist, ihnen nicht bekannt. Aber Jesus, er will nicht einfach, dass die Jünger ein bisschen mehr wissen darüber, was am Ende der Zeit geschehen wird, kurz vor Jesu Rückkehr. Er will, dass die Wahrheit, die er ihnen gerade zeigt, die Wiederkunft Christi, ihr Herz verändern. Deswegen gibt er ihnen jetzt drei Gleichnisse, um die Wahrheit der Wiederkunft auf sie anzuwenden. Um ihnen zu zeigen, dass sie alle Zeit bereit sein müssen und auf Jesus warten. Diese drei Gleichnisse sind genau in der Mitte der Ölbergrede. Und gewissermaßen bilden sie deshalb auch das Herz. Und in unserem ersten Gleichnis zeigt uns Jesus, wie treuer Dienst und die Wachsamkeit zusammengehören. Was haben diese beiden Dinge, Treue und Wachsamkeit, miteinander zu tun? Lasst uns zu Beginn den Text einmal gemeinsam lesen. Ich bitte euch, für das Lesen des Wortes Gottes aufzustehen. Matthäus Kapitel 24, Verse 45 bis 51. Wer ist nun der Treue und kluge Knecht, den sein Herr über seine Dienerschaft gesetzt hat, damit er ihnen die Speise gebe zur rechten Zeit? Glückselig ist jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Wenn aber jener böse Knecht in seinem Herzen spricht, mein Herr säumt zu kommen, und anfängt, die Mitknechte zu schlagen und mit den Schlemmern zu essen und zu trinken, so wird der Herr jenes Knechtes an einem Tag kommen, da er es nicht erwartet, und zu einer Stunde, die er nicht kennt, und wird ihn entzweihauen und ihm sein Teil mit den Heuchlern geben. Da wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Ihr dürft euch setzen. Der Predigttitel für heute lautet Treue, die Frucht der Wachsamkeit. Treue, die Frucht der Wachsamkeit. Weil Jesus, er will uns im Gleichnis deutlich machen, dass aus dem Baum der Erwartung der Wiederkunft Christi die Frucht der Treue wächst. Und Jesus, er zeigt uns diese Wahrheit, indem er uns zwei Knechte im Gleichnis vorstellt. Den treuen Knecht und den bösen Knecht. Und der entscheidende Unterschied zwischen diesen beiden Knechten ist, dass der treue Knecht seine Arbeit treu getan hat, weil er Jesus Christus, seinen Herrn, erwartet hat, dass er zurückkommt. Und der böse Knecht, er hat angefangen, in Sünde zu leben, seine Aufgaben zu ignorieren, weil er seinen Herrn im Herzen vergessen hat, nicht mehr auf ihn gewartet hat. Und daraus ergeben sich auch die zwei Punkte für heute, die zwei Knechte. Erstens, der treue Knecht erwartet seinen Herrn, Verse 45 bis 47. Und zweitens, der böse Knecht vergisst seinen Herrn, Verse 48 bis 51. Und so lasst uns mit dem ersten Knechten beginnen. Der treue Knecht erwartet seinen Herrn. Vers 45 heißt es, wer ist nun der treue und kluge Knecht, den sein Herr über seine Dienerschaft gesetzt hat, damit er ihnen die Speise gibt zur rechten Zeit. Beobachtet zuerst, das Gleichnis, es beginnt mit einer Frage. Anstatt uns einfach den klugen Knechten vorzustellen, sagt Jesus, wer ist der treue und kluge Knecht? Warum macht Jesus das? Nun, weil er will, dass wir uns diese Frage stellen. Jesus geht es nicht darum, einfach ein schöne Gute-Nacht-Geschichte zu erzählen, die ja schön erzählt. Er will, dass wir uns fragen, bin ich dieser treue und kluge Knecht oder nicht? Und diese Frage sollte uns gewissermaßen bei jedem Vers, den wir durchgehen, begleiten. Wie sieht es bei mir aus? Welcher Knecht bin ich? Beobachtet außerdem im Vers ein sehr kleines, aber sehr, sehr wichtiges Wort. Es heißt im Text, wer ist nun der treue und kluge Knecht? Die Esra-Bibel übersetzt an dieser Stelle folgendermaßen, wer ist demnach der treue und kluge Knecht? Ich finde das Wort demnach hier treffender. Warum? Nun, weil es die Verbindung deutlicher zeigt von dem Gleichnis zu dem Zusammenhang davor. Was hat diese Frage mit dem, was Jesus davor gesagt hat, zu tun? Nun, vorher hat Jesus darüber geredet, dass wir wachen müssen, damit der Tag des Herrn uns nicht in der Nacht erwischt wie ein Dieb. Er hat gesagt, wacht. Und danach kommt diese Frage und das Wort nun, demnach, ist wie eine Folge. Man könnte auch formulieren, wer ist folglich aus dem, was ihr gerade gehört habt, wer ist folglich der treue und kluge Knecht? Das heißt, die Antwort für diese Frage liegt in dem, das davor steht. Es ist derjenige, der wacht. Das hat gerade Jesus gesagt. Wenn man Jesus zugehört hat, ist die Antwort sofort, es ist der wachende Knecht, der dich erwartet. Und das ist sehr wichtig zu beobachten. Warum? Nun, weil bei dem ersten Knechten, wenn man die Verse liest, Vers 45 bis 47, nicht direkt steht, dass er gewacht hat. Dort steht nicht, dass er ihn erwartet hat, sondern es wird gesagt, dass er seine Arbeit treu getan hat. Aber es wird durch die Frage quasi von Jesus vorausgesetzt. Man könnte denken, was hat Wachen damit zu tun? Die Antwort ist, die treue Arbeit des Knechtes, es war der sichtbare Ausdruck seines inneren Wachens auf den Herrn. Die treue Arbeit von ihm drückte sich aus, weil er gewacht hat. Jesus will uns hier also zeigen, dass auf Jesus zu warten nicht einfach bedeutet, ich lehne mich zurück, ich schaue in den Himmel und warte, bis er zurückkommt, sondern vielmehr bedeutet es, dass man treu in dem ist, was Jesus befohlen hat. Dass man seine Arbeit tut. Wachen bedeutet zu arbeiten. So zeigt sich die wahre Sehnsucht auf den Herrn. Sie zeigt sich in der Frucht des treuen Arbeitens, des treuen Dienstes. Nun, der Knecht hier, wir sehen, dass er die Aufgabe bekommen hat, die ganze Dienerschaft zu versorgen, den ganzen Haushalt, könnte man sagen, mit Nahrung zu versorgen. Und dafür wurde er über die Dienerschaft gesetzt, damit er Sachen koordinieren kann, Sachen machen kann. Es geht hier um eine besondere Verantwortung, die der Knecht bekommen hat. Er sollte gewissermaßen das Haus verwalten. Deswegen denke ich, ist dieses Gleichnis besonders für alle Gemeindehirten wichtig. Warum? Nun, weil auch sie von Jesus mit dieser Verantwortung der Verwalterschaft anvertraut wurden. Sie haben die Verantwortung bekommen, die Herde Gottes zu ernähren, mit Nahrung zu versorgen. Paulus, er benutzt dieses Bild von dem Hausverwalter und der Treue auch in 1. Korinther Kapitel 4, Verse 1 bis 2. Dort betont er das auch und sagt, so soll man uns betrachten, als Diener des Christus und Haushalter der Geheimnisse Gottes. Im Übrigen wird von einem Hausverwalter nur verlangt, dass er treu erfunden wird. Also bringt diese zwei Gedanken von Haushalterschaft und Treue wieder zusammen. Die Apostel, aber auch alle Hirten, sie haben diese Verantwortung von Gott bekommen, sein Haushalt zu ernähren, sich um sein Haus zu sorgen. Und gleichzeitig ist sehr wichtig, darfst du jetzt nicht abschalten, weil du kein Pastor bist und sagen, ah gut, sehr gut, es geht gar nicht um mich. Nein. Warum? Weil das große Prinzip der Treue und Wachsamkeit auch jeden von uns gilt. Für unsere Sache, die Gott uns anvertraut hat. Es ist vielleicht keine Gemeinde, lokale Gemeinde, aber es ist deine Verantwortung zu Hause. Als Vater hast du deine Familie, als Mutter hast du auch deine Familie, deine Kinder. Als Schüler hast du die Arbeit in der Schule, hast du deine Verantwortung zu Hause. Wir alle haben Verantwortung und die müssen wir treu ausüben. Unser Herr möchte, dass wir alle diese treuen und klugen Knechte sind. Er sucht nach diesen Knechten, deswegen fragt er, wer ist der treue und kluge Knecht? Die große Frage ist jetzt, was bedeutet es denn, ein treuer und kluger Knecht zu sein? Lasst uns über diese beiden Begriffe ein wenig nachdenken. Zuerst über Treue, ein treuer Knecht. Das Wort treu ist in unserer heutigen Gesellschaft wird tatsächlich sehr minderwertig benutzt. Was meine ich damit? Nun, das Wort treu wird oft einfach nur mit Beständigkeit gleichgesetzt. Deswegen hört man manchmal, ja, ist halt nicht der beste Arbeiter, er ist halt aber treu in seiner Arbeit, die er tut. Oder manchmal sagt er, ist halt eine treue Seele. Als ob er schlechte Arbeit tut, aber er macht sie wenigstens beständig. Aber das ist überhaupt nicht das Bild, was die Bibel uns von Treue gibt, von einem treuen Mann. Natürlich gehört der Gedanke der Beständigkeit dazu, ja. Aber das ist nicht alles. Es dreht sich nicht nur um Beständigkeit. Es gehört noch viel, viel mehr dazu. Treu, das ist ein sehr gewichtiges Wort in der Bibel. Es trägt eine große Bandbreite von Gedanken und Qualifikationen mit sich. In der Bibel ist es gewissermaßen eigentlich das höchste Lob, wenn jemand als treu bezeichnet wird. Es ist nicht Mittelmaß, durchschnittlich. Es ist ein hoher Lob von dem Herrn. Paulus, wenn er über seine Mitarbeiter redet, bezeichnet er sie als die Treuen. Wenn er seine besten Mitarbeiter vorstellt, heute Morgen haben wir eine Predigt gehört, als Paulus Timotheus vorgestellt hat, hat er gesagt, das ist mein treuer Mitarbeiter. Er benutzt dieses Wort. Als Paulus in seinem letzten Brief vor seinem Tod Timotheus schreibt, dass er das, was ihm anvertraut wurde, anderen Leuten weitergeben soll, sagt er, du solltest treuen Menschen weitergeben. Wieder treu. Und selbst ein paar Verse später, im dritten Gleichnis, sagte der Herr, welche Worte zu den Knechten, die genau das getan haben, was er verlangt hat. Recht so, du guter und treuer Knecht, wieder treu. Das Wort treu ist sehr gewichtig, es ist kein Mittelmaß. Treue fasst zusammen alles, was der Herr von uns will. Jemand, der treu ist, ist genau das, was der Herr von uns verlangt. Alles mit inbegriffen. Die Frage bleibt trotzdem, was genau gehört denn alles dazu? Sehr viel, aber ich möchte euch heute Morgen vier Aspekte mitgeben. Vier Aspekte der Treue. Es ist keinesfalls eine vollständige Liste, überhaupt nicht. Vielmehr sollen diese Aspekte, die ich euch hier nenne, euch herausfordern, über das Wort Treue und dessen Bedeutung selbst weiter nachzudenken. Was gehört alles dazu? So lasst uns die vier Aspekte kurz anschauen. Erstens, treu zu sein bedeutet, dass man seine Arbeit für den Herrn tut. Zur Treue gehört auch, dass alle Absichten, die man verfolgt, alles tun, den Herrn vor Augen hat. Man verfolgt keine eigenen Ziele, sondern die des Herrn. Das gehört zur Treue. Warum? Weil in der Bibel ist derjenige ein treuer Knecht, der auch die Ziele des Herrn verfolgt. Jemand, der zwar seine Arbeit tut, aber mit der Absicht, sich selbst zu erheben, sich selbst damit zu profitieren, dem würden wir niemals als treuen Mann bezeichnen. Selbst der Arbeitgeber würde nicht sagen, es ist ein treuer Arbeiter. Er verfolgt seine eigenen Ziele. Es gehört zum Wort dazu, für seinen Herrn zu arbeiten. Mit der Absicht. Zweitens, treu zu sein bedeutet, dass man seine Arbeit zuverlässig und fleißig macht. Das ist der Aspekt von Treue, der uns am meisten bekannt ist, über den wir am meisten so nachdenken oder wenn wir treu meinen, darüber reden. Und das ist auch in Ordnung, weil das gehört dazu. Treue, sie zeigt sich durch die Zeit. Wenn jemand etwas einmal erledigt hat, wird meistens noch nicht von Treue geredet, weil es natürlich über die Zeit zeigt. Treu sein bedeutet, dass man seine Aufgabe, seinen Dienst sehr zuverlässig macht, sodass man sich auf ihn verlassen kann. Er wird die Arbeit tun. Es bedeutet nicht für einen Tag etwas gemacht haben und dann fertig, sondern ununterbrochen darin zu stehen. Drittens, treu zu sein bedeutet auch, dass man seine Arbeit exzellent macht. Exzellent. Dieser Aspekt wird oft vergessen. Aber jemand, der biblisch treu ist, der macht das, was ihm anvertraut wurde, mit einer angemessenen Qualität. Er rotzt dir nicht einfach beständig jede Woche auf den Tisch und liefert irgendwas, sondern er macht vorzügliche Arbeit. Der Herr ist vollkommen zufrieden. Er bekommt das, was er erwartet hat. Er ist wunschlos glücklich, könnte man sagen. Treue bedeutet auch exzellent. Und viertens, treu zu sein bedeutet auch, dass man seine Aufgabe in der Art und Weise seines Herrn tut. Was meine ich damit? Hier geht es darum, dass die Art und Weise, wie unser Dienst getan wird, auch gleichzeitig unseren Herrn widerspiegelt, seinem Charakter gleicht. Was meine ich damit? Jemand, der immer pünktlich gute Arbeit liefert, aber in seinem Charakter nicht seinen Herrn repräsentiert, ist biblisch gesehen auch nicht treu. Wenn ein Prediger jede Woche eine wunderbare Predigt liefert, aber seinen Charakter es nicht widerspiegelt, ist er kein treuer Mann. Wenn ein Arbeitgeber sehr, sehr gut seine Arbeit macht, er ist zufrieden, aber der Charakter überhaupt nicht das widerspiegelt, was der Arbeitgeber eigentlich vermitteln will, dann ist er kein treuer Mann. Die Art und Weise gehört auch zur Treue. Der Charakter eines Knechten, er spielt eine gewaltige Rolle. Es geht bei Treue viel mehr als die Aufgabe selbst. Es geht um den edlen Charakter auch des Dieners. Die Art, wie er arbeitet, ist quasi ein Spiegel dessen, wer unser Herr ist. Die vier Punkte. Für den Herrn, zuverlässig, exzellent und in derselben Art und Weise. Das als ein paar Anregungen, was das Wort Treue eigentlich alles umfasst. Sehr gewichtig, das Wort. Aber das ist noch nicht alles. Jesus sagt nicht nur, wer ist der treue Knecht? Er sagt auch, wer ist der treue und kluge Knecht? Deswegen lasst uns über das zweite Wort ein wenig nachdenken. Was heißt es, klug zu sein? Beziehungsweise, warum betont Jesus dieses Wort, der treue und kluge Knecht? Das Wort klug hier, es bedeutet so viel wie verständig, weise oder einsichtsvoll. Es geht hier nicht so sehr darum, dass der Knecht einen hohen IQ hat, ein intelligentes und irgendwelche Matheaufgaben lösen kann, sondern vielmehr darum, dass er weise handelt und lebt. Dass er bedacht lebt, mit viel Einsicht aus Gottes Wort. Und besonders diejenigen, die viel von Gott anvertraut bekommen haben, die über andere gesetzt sind, brauchen diese Weisheit und Einsicht. Nicht umsonst hat der König Salomo um Weisheit gebeten. Von Gott, um über das Volk zu regieren. Weil ihm viel anvertraut hat, hat er gesagt, ich brauche die Weisheit, Herr. Und auch hier will ich euch vier Aspekte der Klugheit oder der Weisheit mitgeben, worüber ihr weiter nachdenken dürft und weiter forschen könnt, was heißt es denn, ein kluger Knecht zu sein? Erstens, ein kluger Knecht, er handelt vorausschauend. In Matthäus Kapitel 27, Vers 24, dort wird der kluge Baumeister beschrieben. Und was ihn unterscheidet ist, dass er sein Haus auf einen Felsen baut. Er denkt voraus und ist sich bewusst, dass sein Haus nur Bestand haben kann, wenn es auf einem festen Grund gebaut wird. Er schaut voraus. Er handelt nicht nur mit dem Blick auf das Hier und Jetzt, sondern mit dem Blick auf die Ewigkeit. Und hier im Kontext meint das besonders, dass er so weit vorausschaut, dass er auch die Wiederkunft seines Königs, seines Herrn vor Augen hat und in Anbetracht dessen lebt. Zweitens, ein kluger Knecht, er handelt geduldig und bedacht. Ein kluger Knecht handelt geduldig und bedacht. Jemand, der weise und der einsichtig ist, der zeichnet sich dadurch aus, dass er nicht übereilt, mit schnellen Emotionen einfach handelt, sondern er wägt sorgfältig ab. Er ist geduldig, einsichtsvoll mit anderen Knechten und lässt sich nicht schnell aus der Ruhe bringen. Drittens, ein kluger Knecht hält sich oft im Gebet bei Gott auf. Ein kluger Knecht hält sich oft im Gebet bei Gott auf. Jemand, der wahre Einsicht hat, er versteht, dass nicht in ihm die Kraft zu finden ist. Er weiß, dass er nicht die Quelle ist. Aber er weiß, wo sie zu finden ist. Nämlich bei Gott. Und deshalb bittet er beständig bei Gott. Und sein Rat, er kommt von seinem Herrn. So ein Knecht, man könnte sagen, er stellt sein Zelt bei dem Thron Gottes auf, damit er jederzeit hinausgehen kann und fragen kann, Herr, es weicht nicht weiter, ich brauche deine Kraft. Er baut sein Haus am Brunnen Gottes, damit ihm niemals das Wasser ausgeht. Und viertens, ein kluger Knecht, er versucht nicht alles alleine. Ein kluger Knecht versucht nicht alles alleine. Die Einsicht, sie spricht zu ihm. Du bist nicht der einzige Knecht des Herrn. Sie sagt ihm, du kannst nicht alles und ein anderer ist dafür vielleicht sogar besser geeignet. Die Klugheit, sie tritt ab, wo es nötig ist. Sie stellt sich nicht selbst in den Mittelpunkt, sondern gemeinsam mit den anderen Knechten dient sie und lässt oft die Farben der anderen zur Geltung kommen. Obwohl dieser Knecht über die anderen Knechte gesetzt wurde, weiß er stets, dass er dennoch nur ein Knecht ist und nicht ihm das Haus gehört. Und er braucht auch die Hilfe von allen anderen Mitknechten im Haushalt, sonst funktioniert gar nichts. So wie ein Schwert erst mit vielen Schlägen seine Form erhält, so weiß der kluge Knecht, dass Gott eine Vielzahl von Dienern benutzt, um sein Haus zu formen. Und nicht nur dich. Das als Anregung für euch, um über die Klugheit des Knechtes nachzudenken, sein kluger Knecht war. Bevor wir gleich zum nächsten Vers gehen, müssen wir uns noch Gedanken machen, was eigentlich die Aufgabe des Knechtes hier alles beinhaltet. Wir haben bereits gesehen, dass er über den Haushalt, über die Dienerschaft gesetzt wurde und sie ernähren sollte, Speise geben zur rechten Zeit. Das ist ein Bild dafür, dass die Hirten und Lehrer Gottes Volk mit dem Wort Gottes versorgen sollen. Die Frage ist, wie sieht das praktisch aus? Was heißt es, Speise zu geben zur rechten Zeit? Auch hier will ich euch einige Aspekte geben. Speise zur rechten Zeit bedeutet erstens, es muss nahrhafte Speise sein, die der Knecht auftischt. Nahrhafte Speise. Wenn der Knecht nur kleine Desserts, nur kleine Snacks auf den Tisch stellt, dann wird das nicht ausreichen für den Hunger der anderen Knechten. Das Haus, es braucht vollwertige, nahrhafte Speisung. Genauso braucht die Gemeinde Gottes nicht nur Happen von Gottes Wort, sondern sie brauchen tiefgründige, nahrhafte Nahrung. Nicht nur oberflächliche Wahrheiten, tiefgründige Einsichten. Und die Speise muss auch alle wichtigen Nährstoffe enthalten. Der Mensch, er braucht auch mehr als nur Kohlenhydrate, mehr als nur Ballaststoffe, mehr als nur Proteine. Er braucht die Kombination von allem dessen. Auf die Gemeinde bezogen ist, dass die Gemeinde auch nicht nur eine einzige Bibelstelle braucht, ein einziges Thema, sondern die Gesamtheit des Ratschlusses Gottes. Alle Nährstoffe aus seinem Wort. Nicht nur bestimmte Themen und andere werden ignoriert. Dann ist es keine nahrhafte Speise. Erstens, es muss nahrhaft sein. Zweitens, die Speise muss zur rechten Zeit kommen. Das ist das, was der Vers uns sagt. Die Speise, sie muss nicht nur nahrhaft sein, sie muss auch häufig und regelmäßig sein. Es reicht nicht eine Mahlzeit pro Monat aus. Das Bild von Essen zeugt von sehr, sehr starker Regelmäßigkeit. Man isst pro Tag normalerweise mehrmals. Und genauso muss Gottes Wort regelmäßig gepredigt werden. Die nahrhafte Speise muss auch oft aufgetischt werden. Drittens, die Zubereitung der Speise muss auch dem Zuhörer entsprechen. Die Zubereitung der Speise muss dem Zuhörer entsprechen. Was meine ich damit? Zum einen, ein Aspekt davon ist, dass die Worte bei den Zuhörern ankommen müssen. Sonst redet man über ihre Köpfe hinweg. Man kann sehr schön reden, aber wenn nichts ankommt, dann gleicht es, als ob man seinen Zuhörern quasi einen Hummer vorsetzt. Wer einen Hummer kennt, weiß, er hat eine harte Schale und drin ist das Fleisch. Aber wenn die Zuhörer gar nicht wissen, wie sie den Hummer öffnen, dann beißen sie nur in die Schale und werden nicht satt. Es geht über ihre Köpfe hinweg. Es muss für sie zugänglich sein. Obwohl ein Hummer bestimmt, ich habe nie Hummer gegessen, bestimmt sehr wunderbar schmeckt, muss es auch ankommen. Zum anderen muss man auch wissen, welche Speise gerade dran ist. Ein Baby, es braucht kein Fleisch, sondern es braucht Milch. Egal wie schön gut das Steak zubereitet ist, du kannst es ihm nicht geben. Es braucht Milch. Ein Kranker, er braucht vielleicht eine Suppe. Ein Kind braucht weniger Nahrung, ein Erwachsener braucht mehr Nahrung. All das muss ein Verwalter auch bedenken, damit er seine Aufgabe treu macht. Er muss sehen, wo ist vielleicht die Not, wer sind meine Zuhörer, wie weit sind sie und sie ernähren. Viertens, die Speise darf auch nicht immer dieselbe sein. Wer schon einmal eine Woche lang oder länger immer wieder dasselbe gegessen hat, der weiß, dass nach einiger Zeit man keinen Appetit mehr darauf hat. Selbst wenn es eines der Lieblingsspeisen ist, irgendwann will man es nicht mehr. Man will mal abwechslungsreich essen. Und deswegen muss die Speise, die Gottes Wort, auch immer abwechslungsreich serviert werden. Man sollte nicht immer wieder die alte Leier herunterpredigen. Wisst ihr, manche Prediger haben immer wieder einen neuen Bibeltext jede Woche, aber sie haben immer wieder dieselben Wahrheiten und dasselbe Thema, was sie predigen. Es wechselt sich eigentlich nur auf dem Papier und nicht vom Inhalt her. Sie schicken immer wieder dasselbe Pferd durch die Arena und hoffen, dass es was bewirkt. Aber irgendwann wollen die Zuhörer schon was anderes hören. Nicht, weil die Wahrheit schlecht ist, sondern weil sie abwechslungsreiches Essen brauchen. Jesus hat dazu in Matthäus Kapitel 13, Vers 52 gesagt, darum gleicht jeder Schriftgelehrte, der für das Reich der Himmel unterrichtet ist, einem Hausvater, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorholt. Auf der einen Seite ist ein Prediger, ein Lehrer des Evangeliums immer auf denselben Wegen unterwegs, wie auch unser Herr selbst gelaufen ist und auch die Apostel. Es gibt keine neuen Wege, keine neuen Wahrheiten. Doch gleichzeitig muss er seinen Zuhörern immer neue Ecken auf diesen Wegen zeigen. Immer neue Aspekte, neue Vergleiche, Frische. Und wenn er einmal ein Thema ruhen lässt, dann muss es in ihm drinne weiterkochen, damit das nächste Mal, wenn er es wieder präsentiert, es noch besser schmeckt als vorher. Es sollte nicht wie ein Buch sein, was man einfach reinmacht und das nächste Mal rausholt und der Inhalt ist genau dasselbe, hat sich nichts verändert, sondern vielmehr wie ein Wein, den man stehen lässt und das nächste Mal, wenn man ihn rausholt, ist er noch würziger und besser geworden. Seine Lehre muss gewissermaßen der russischen Küche gleichen. Ich weiß nicht, wer mit der russischen Küche bekannt ist, da gibt es sehr viele Gerichte, Teig mit Fleisch. Dann gibt es ganz viele Witze darüber. Was ist das? Es ist Teig mit Fleisch. Was ist das? Teig mit Fleisch. Aber gewissermaßen ist auch ein Prediger des Evangeliums in dieser Küche. Warum? Weil dieselben Wahrheiten, dasselbe Evangelium präsentiert er, aber anders zubereitet. Mit einer anderen Würze und es ist gleich ein anderes Gericht. Es lässt sich gleich besser essen. Es gehört also wesentlich mehr dazu, die Speise zur rechten Zeit zu geben, als einfach nur man auf den ersten Blick denken könnte. Einfach nur was hingeben und das war's. Es gehört ein Großteil dazu. Die Aufgabe des Ernährens hat viel in sich. Das ist der treue Knecht. Klug, treu und seine Aufgabe war es zu ernähren. Was ist sein Lohn? Was ist sein Lohn? Vers 46 bis 47. Glückselig ist jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Beobachtet zuerst, wer glückselig ist. Es heißt, glückselig ist der Knecht, der bei solchem Tun gefunden wird. Der Knecht, der treu seine Aufgabe tut, bis der Herr kommt, der ist glückselig. Man könnte sagen, er ist wahrhaft glücklich. Jetzt schon beim Erfüllen seiner Aufgabe und noch viel mehr, wenn sein Herr dann zu ihm kommt und ihn so antreffen wird. Er muss sich nie fürchten, dass sein Herr kommt. Er kann immer mit Freude ihn erwarten. Und wichtig, es heißt hier, dass er bei solchem Tun gefunden wird. Das bedeutet, der Knecht hat das getan, was der Herr ihm befohlen hat. Wisst ihr, man kann sehr viel Gutes tun, aber wenn man nicht das tut, was der Herr dir gesagt hat, was er dir aufgetragen hat, dann hat man das Ziel verfehlt. Dann war man auch nicht treu. Genau aus diesem Grund haben die Apostel in Apostelgeschichte 7 gesagt, es ist nicht gut, dass wir bei den Tischen sind. Warum? Weil die Aufgabe schlecht war überhaupt nicht. Sondern weil sie wussten, der Herr hat uns eine andere Aufgabe gegeben. Zu ernähren und der müssen wir gerecht werden. Deswegen können wir nicht dort stehen. Wir haben diese Aufgabe und wir müssen diese Aufgabe tun. In Vers 47 wird dann beschrieben, was der Herr tun wird, wenn er so einen Knechten in seiner Arbeit treu finden wird. Es heißt, er wird ihn über all seine Güter setzen, über all sein Habe. Dieser Lohn beinhaltet zwei Teile. Zum einen geht es darum, dass er mehr Verantwortung bekommt als zuvor. Er wird jetzt über alle Habe, alle Güter gesetzt. Das ist das einfache Prinzip der Bibel. Wer treu ist im Geringeren, den wird der Herr über das Größere setzen. Aber das ist noch nicht alles. Ich denke, hier klingt auch der Gedanke mit, dass der treue Knecht auch in das Reich des Herrn eingehen wird. Er würde die Ehre haben, in dem Reich Gottes mit ihm zu herrschen, in diesem Sinne auch über alle Güter gesetzt zu werden. So wie im dritten Gleichnis der Knecht dem Knechten gesagt wird, geh ein in die Freude des Herrn. Und gleichzeitig wird es auch deutlich durch den Kontrast zum bösen Knechten. Der böse Knechtet wird dorthin kommen, wo das Heulen und Zähneknirschen ist. Und der treue Knecht in das Reich seines Herrn. Kommen wir zum zweiten Knechten. Dieser ist das genaue Gegenteil von dem treuen Knecht. Der böse Knecht, er vergisst nämlich sein Herr. Vers 48 bis 49. Wenn aber jener böse Knecht in seinem Herzen spricht, mein Herr säumt zu kommen und anfängt die Mitknechte zu schlagen und mit den Schlemmern zu essen und zu trinken. Dieses Gleichnis, es setzt voraus, dass auch dieser Knecht zuvor eine Aufgabe vom Herrn bekommen hat. Sehr wahrscheinlich genau dieselbe Aufgabe, weil es parallel steht, ein paralleles Bild ist. Aber dieses Mal ist der Knecht nicht treu und klug. Und was wir daraus beobachten können ist, Jesus ergibt uns hier nicht ein Bild von einem Ungläubigen aus der Welt und einem Christen, der treu ist, sondern er spricht im ganzen Gleichnis vom Inneren der Gemeinde. Er spricht hier auch über jemanden, der behauptet, dass Jesus sein Herr ist. Schließlich sagt er sogar, mein Herr säumt zu kommen. Er sieht sich auch als sein Knecht. Doch am Ende entpuppt er sich als ein Heuchler, als ein Wolf in Schafspelz, als jemand, der zwar den Namen Knecht trägt, aber in Wahrheit ein Feind des Herrn ist. Und dieser Gedanke sollte uns eigentlich aufhorchen lassen, wenn wir dieses Gleichnis lesen. Bin ich ein treuer oder böser Knecht? Jesus spricht hier nicht von aus der Welt und der Gemeinde, sondern innerhalb der Gemeinde. War jemand ein böser Knecht? Bin ich der treue Knecht oder spiele ich etwas vor? Und beobachtet hier den knackenden Punkt, was den bösen Knechten vom Treuen unterscheidet. Das ist gewissermaßen der entscheidende Punkt, den Jesus deutlich machen will. Der böse Knecht sagt zu sich selbst, sein Herr verzögert sich, mein Herr verzögert sich. Er erwartet seinen Herrn nicht mehr. Ja, er hat ihn nie richtig erwartet. Als er losgezogen ist, hat er seinen Knechten vergessen. Und beobachtet, es heißt hier nicht, er hat öffentlich gesagt, mein Herr säumt, er kommt nicht mehr. Es heißt hier, er sagt es in seinem Herzen. Das Herz, das ist die Kammer, wo seine Bosheit begann. Laut hätte er vielleicht diese Wahrheit niemals bekräftigt. Aber in seinem Herzen war sie schon längst eingepflanzt. Sie war eingraviert. Und das ist auch der Ursprung dessen, woher seine Bosheit kam, woher die Sünde kam, die folgte. Beobachtet nämlich, in Vers 49 heißt es dann, und anfängt seine Mitknechte zu schlagen. Er hat etwas in seinem Herzen gesagt und das markiert den Anfang seines sündigen und bösen Lebens. Mein Herr säumt, war die Wurzel und die bösen Werke, sie folgten daraus. Und wisst ihr, ich finde es echt verblüffend, wie ähnlich diese Worte mit dem übereinstimmen, was der Narr in seinem Herzen in Psalm 14 sagt. Es ist sehr ähnlich, da heißt es, der Narr spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Und danach, was folgt daraus? Sie handeln verderblich und abscheulich ist ihr Tun. Da ist keiner, der Gutes tut. Auch hier spricht zuerst der Narr in seinem Herzen und daraus fließen seine verderblichen Taten. Im Grunde macht dieser Knecht im Gleichnis dasselbe, weil er vergisst seinen Herrn. Er sagt, er säumt zu kommen, er schiebt ihn beiseite und er ist weg. Er vergisst, dass es Gott gibt, sein Herr weg ist. Der Unterschied zwischen diesen beiden Knechten ist also, dass der eine den Herrn erwartete, der andere aber nicht. Aus der Sehnsucht und Erwartung des einen floss die Treue. Aus dem Vergessen des anderen floss seine Untreue und seine bösen Taten. Und wisst ihr, das ist auch nur zu erwarten, wenn man seinen Herrn vergisst, wenn man nicht mehr erwartet. Warum? Nun, wenn dein Blick nicht mehr auf den Himmel gerichtet ist, auf deinen Herrn, auf seine Wiederkunft, dann wird dein Blick folglich auf etwas anderes gerichtet sein. Und das, was übrig bleibt, ist das hier auf der Welt. Und der Spiegel der Welt, in den du dann schaust, er wird dich formen, Stück für Stück. Wenn man Christus nicht erwartet, dann erwartet man auch kein Gericht mehr. Man schiebt auch das Gericht weg und dann gibt es auch gar keinen Grund, warum man nicht leben kann, wie man will, warum man nicht der Sünde freien Lauf lässt. Wenn man Christus wegschiebt, schiebt man das Gericht weg. Deswegen, Jesus will uns deutlich machen, Wachsamkeit, Jesus zu erwarten, es produziert Treue. Wenn die Erwartung weg ist, dann gleicht man einem Feuer, wo kein neues Brennholz hineingeworfen wird. Das Feuer, es wird immer weniger und weniger brennen, bis sich irgendwann ganz erlischt. Und dann bleibt nur noch die Dunkelheit der Sünde übrig. Deshalb ist die Wiederkunft Christi kein kleines Thema, irgendwie, ja, ist ganz cool, darauf zu hoffen. Nein, sie hat unglaublichen Einfluss auf unser Leben. Ein ganzes Buch wurde nur für die letzten Dinge geschrieben. Dass unser Herr kommt, dass wir ihn erwarten müssen. Deshalb betont Jesus immer wieder und das ganze Neue Testament, wacht, erwartet seine Wiederkunft, seid bereit. Wachst du? Bist du bereit? Oder hast du angefangen, auch in deinem Herzen zu sprechen? Mein Herr säumt. Beobachtet, in welche Sünden der böse Knecht hineinkam, in was sich das äußerte, sein Nichterwarten. Erstens, es heißt, er fängt an, seine Mitknechte zu schlagen. Das bedeutet, er fängt an, über das Haus zu herrschen. Er wird ein Diktator. Er wird stolz und in seinem Herzen baut er sich darauf etwas auf, dass der Herr ihn zur Nahrung eingesetzt hat. Er erhebt sich gegen die anderen Geschwister, vergisst, dass er selbst ein Knecht ist und fängt an, die Mitknechte zu schlagen, zu unterdrücken. Statt Nahrung zu verteilen, ist das Einzige, was er noch verteilt, die Schläge an die anderen. Der böse Knecht, er nimmt einen eisernen Zepter anstatt einen hölzernen Stab, um das Haus zu versorgen. Anstatt das Haus zu ernähren, ist er nur noch ein Schaden dafür. Und dieses Schlagen der Mitknechte, man denkt, ja gut, sehe jetzt niemanden, der jetzt direkt jemanden schlägt, ist zum einen diesem Herrschen auszudrücken, vor allen Dingen im Kontext davon, dass jemand als Verwalter eingesetzt wurde im Haus. Aber ich denke, auf die ganze Gemeinde angewendet, kann das Schlagen sich auch in den Gemeindemitgliedern untereinander darin ausdrücken, dass man beständig im Streit mit anderen Geschwistern lebt, dass die Beziehungen schlechter und schlechter werden und statt Liebe untereinander jetzt Feindschaft und Streit regiert. Eine Stimmung des Schlagens untereinander. Und zweitens, es äußert sich darin, dass er anfängt, mit den Schlemmern zu trinken und zu essen. Kurz gesagt, Er frisst und betrinkt sich mit der Welt, mit den betrunkenen Leuten draußen und sucht sein eigenes Vergnügen. Das ist der Fokus hier. Er tut das, was ihm gelüstet. Er lebt einzig und allein nur noch für sich selbst und für die Lust. Statt gefüllt zu sein mit Heiligen Geist und Gottes Wort, was seine Aufgabe ist, ist er gefüllt mit Wein. Und beachtet, es sind keine Kleinigkeiten, in die der Knecht abrutscht. Es sind große Sünden. Er schlägt andere, er betrinkt sich. Das ist keine kleine Sache. Sein ganzes Leben sieht nur auch so aus. Er wird zu einem Trinker und Schläger. Und erinnert euch, was war die Wurzel davon? Er sagte in seinem Herzen, mein Herr säumt, mein Herr verzögert sich. Und welchen Lohn empfängt dieser böse Knecht? Vers 50 und 51. So wird der Herr jenes Knechtes an einem Tag kommen, da er es nicht erwartet, und zu einer Stunde, die er nicht kennt, und wird ihn entzweihauen und ihm sein Teil mit den Heuchlern geben. Da wird das Heulen und Zähneknirschen sein. So einen bösen Knechten, den wird die Wiederkunft Christi wie eine böse Überraschung erwischen. Der Herr wird kommen zu einer Stunde, die er nicht weiß, an einem Tag, den er nicht erwartet. Und wisst ihr, was interessant ist? Eigentlich wissen beide Knechte nicht, wann der Herr zurückkommt, oder? Ja, der treue Knecht weiß es auch nicht. Aber nur beim bösen Knechten wird hier diese Sache erwähnt, dass der Herr kommen wird an einem Tag, der es nicht erwartet, nicht weiß. Warum? Nun, weil der treue Knecht jederzeit bereit ist, ihm zu empfangen. Ihn wird der Tag des Herrn nicht wie ein Dieb erwischen können, wie es Paulus in 1. Thessalonicher 5 sagt. Weil egal wann der Herr kommt, er ist bereit dafür. Er tut seine Aufgabe treu. Und es ist egal, ob er heute oder morgen kommt. Er schaut nach vorne diesem Treffen entgegen. Aber der böse Knecht, er ist nie bereit. Warum? Weil er seinen Herrn nicht erwartet, weil er in Sünde lebt. Deshalb wird dieser Tag ihn gewaltig treffen und das heißt, der Herr wird ihn entzweihauen. Die Elberfelder Übersetzung sagt, entzweischneiden. Wörtlich in zwei Hälften schneiden jemanden. Eigentlich ein ziemlich starkes Wort, wenn man sich das vorstellt. Es beschreibt ein sehr starkes Gericht, was kommen wird. Spurgeon schreibt zu diesem Wort in zwei gehauen. Zitat, er, der böse Knecht, war in Wirklichkeit vorher schon geteilt. Äußerlich war er ein Nachfolger Christi. Innerlich diente er seinen eigenen Lüsten. Ihn entzweischneiden wird nur eine gerechte Verewigung seines doppelherzigen Charakters sein. Wenn der Herr wiederkommt, wird er entzweihauen und alles offenbar machen, was in diesen bösen Knechten drin war. Und was war in seinem Herzen? Mein Herr säumt zu kommen. Er hat ihn vergessen. Er kommt gerechterweise dorthin, wo er eigentlich schon die ganze Zeit hingehörte. Sein Teil mit den Heuchlern, weil er selber als Heuchler lebte. Und dieser Ort, wo die Heuchler hinkommen, wird dann beschrieben als ein Ort des Weinens, des Heulens und des Zähneknirschens. Ein Ort ewigen Weinens aufgrund von Schmerz und Pein. Ein Ort, wo die Zähne unaufhörlich knirschen, weil das Feuer sie Tag und Nacht peinigt und verbrennt. Ein sehr grausames Bild, was gegeben wird. Aber das Bild ist die Wahrheit. Und deswegen können wir sie nicht überspringen und auch nicht wegdenken. Das war der Lohn des bösen Knechten. Der treue und der böse Knecht. Zum Schluss möchte ich euch noch eine große Anwendung geben. arbeite fleißig in der Erwartung deines Herrn. Arbeite fleißig in der Erwartung deines Herrn. Egal, ob du ein Pastor, Familienvater oder eine Mutter bist, die Anwendung ist genau dieselbe. Jesus ersucht kluge und treue Knechte. Er will, dass wir Knechte sind, die sowohl im Gemeindedienst als auch im Dienst zu Hause, als auf der Arbeit treu sind. Und wir haben uns vorhin schon Gedanken gemacht, was für ein gewichtiges Wort dieses Wort treu ist, was es bedeutet. Ich will dich heute ermutigen, arbeite fleißig in dem, was Gott dir anvertraut hat. Als Pastor, sorge für die Menschen, die Gott dir anvertraut hat. Ernähre sie mit Geduld, kümmere dich sie, so wie Jesus Christus sich selbst um sie gekümmert hätte, wenn er anwesend wäre. Weil diese Aufgabe hat er dir anvertraut. Dafür hat er dich eingesetzt. Als Vater, sorge treu für deine Familie, die Gott dir gegeben hat. Bring ihre Namen täglich vor den Gnadenthron Gottes. Richte ihre Gedanken täglich auf den Herrn aus. Liebe sie selbstlos. Sei derjenige, der als letztes Schlaf geht und als erstes aufsteht. Also, ihr versteht schon, ein Bild dafür, dass die ganze größte Last auf dir liegt. Als Mutter, sorge treu für deinen Ehemann und deine Kinder. Präge sie mit Geschichten aus der Schrift, mit Gebeten, die deinen Schöpfer preisen, mit Liedern, die das Evangelium in ihr Herz bringen, und bring ihnen beständig nahe, dass was ihr hier auf der Erde tut, ist zu warten, treu zu warten, bis der Herr wiederkommt. Als Kind, sei treu in der Schule und auch zu Hause. Lebe so, dass deine Eltern sagen können, er ist treu. Dass deine Lehrer sagen können, er macht immer treu die Hausaufgaben. Nimm deine Aufgaben ernst, die du zu Hause und in der Schule hast. Wisst ihr, auch die kleinsten Aufgaben für den Herrn sind sehr groß. Als Arbeitnehmer, sei treu auf deine Arbeit. Diene deinem Arbeitgeber so, wie wenn Christus dir diese Aufgabe gegeben hätte. Gesagt hätte, mach das für mich. Mach deine Aufgabe exzellent, sei fleißig, sei pünktlich und spiegle bei dem allen den Charakter deines Herrn wider. Und damit du das alles tun kannst, will ich dich zur Quelle zurückbringen, woraus die Treue kam, hier in diesem Abschnitt. Und zwar die Wiederkunft Christi, die Erwartung, dass der Herr kommt. Die Frucht der Treue, sie wächst am Baum der Erwartung der Wiederkunft Christi. Deswegen will ich dich aufrufen, Christ, richte deine Augen auf die himmlische Stadt. Der Herr ist unterwegs. Er ist bald da. Diene ihm treu, damit wir wie die Töchter aus der Geschichte am Anfang ihn so gut wie möglich begrüßen können. Halte dir den Lohn der Treue vor Augen. Halte dir aber auch die Strafe vor Augen, die alle erwartet, die Jesus Christus nicht erwarten und in Sünde leben. Er wird am Ende alles aufdecken. Jeder Heuchler wird entlarvt. Und gleichzeitig will ich dich aufrufen, prüfe deinen Dienst für den Herrn. Bist du ein treuer und kluger Knecht? Denk über das Wort Treue nach. Tust du alles für den Herrn? Verfolgst du seine Ziele? Ist deine Arbeitsweise gefüllt mit dem Charakter des Herrn? Nimm dir Zeit, über diese Frage nachzudenken, wenn du zu Hause bist. Welcher Knecht bin ich? Der Treue oder der Böse? Bin ich treu? Mögen wir durch Gottes Gnade alle Zeit treu auf unseren Herrn warten, indem wir ihn erwarten aus dem Himmel. Damit wir eines Tages, wie die Knechte aus dem dritten Gleichnis hier in Matthäus 25, hören können: Recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über vieles setzen. Geh ein zur Freude deines Herrn. Steht gerne mit mir auf. Ich will noch nach Möglichkeit, ich will noch zu unserem Herrn beten. Herr, danke für diese bildhafte, aber so eindrückliche Lehre aus deinem Wort. Herr, du erwartest, dass wir treu sind. Du willst, dass wir treu sind. Du hast keine Freude dran und du erfreust dich nicht daran, wenn jemand böse handelt. Im Gegenteil, du suchst die treuen und klugen Knechten. Und doch gibt es sehr wenige von ihnen. Herr, mögen wir auch unter der Anzahl von diesen treuen und klugen Knechten gezählt werden. Hilf uns, unsere Aufgaben, unsere Arbeiten, unsere Verantwortung, die du uns selbst gegeben hast, niemand anders, wirklich mit allem Eifer zu tun, treu zu sein. Wir warten auf dich und das füllt unser Herz mit Wollen, mit Tatendrang, wirklich für dich zu leben. Herr, komm bald wieder und hol uns ab in dein ewiges und seliges Reich.